ARD.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Diese Eilmeldung erreichte plötzlich jeden. Und es war eine Stille plötzlich da in dieser lebendigen Halle. Und dieser Moment ist mir sehr im Kopf.
Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Haus am Mitford Place, heute mit Sven Lohmann.
Hallo.
Und Christoph Prössl.
Hallo.
Und ich bin Franziska Hoppen. Das hier wird eine besondere Folge, denn nach 5 Jahren als London-Korrespondent ist das hier, Sven, deine letzte Woche.
Mm.
Und deshalb wollen wir nochmal an deine schönsten und spannendsten und kuriosesten Momente zurückdenken und natürlich auch wissen, was du aus diesem Land zurück mit nach Deutschland nimmst. Und weil du vor allem Fernsehkorrespondent warst und diese feine Begabung hast, mit den ersten prägnanten Worten am Anfang eines Beitrags eine große Geschichte einzufangen, wollen wir ein paar Filmschnipsel spielen. Schnipsel 1 ab.
Warten auf den Countdown. Am Nachmittag füllt sich das Regierungsviertel in London. Brexit-Anhänger hier und Remainer dort. Beide machen einen Bogen umeinander. Regierungschef Boris Johnson verbringt den Tag im nordenglischen Sunderland, unter anderem in einer Glasfabrik.
Erinnerst du dich noch an diesen Dreh?
Nee. Das passiert mir in letzter Zeit so oft. Also wie viele Sachen man gemacht hat. Und bei manchen Dingen muss ich wirklich in meinem Gehirn kramen, wann das nochmal war und in welchem Zusammenhang das nochmal war. Also da ist wirklich so eine Fülle an Berichterstattung und Erlebnissen zusammengekommen, dass ich offen gestehen muss, ich kann mich nicht mehr an jedes einzelne erinnern. Aber ganz oft wird es auch getriggert. Also wenn ich mal wieder was höre oder was sehe, dann fällt es mir wieder ein, ach ja, genau, das war ja da. Aber hier müsst ihr mir helfen.
Die ersten Jahre deiner Zeit waren wahrscheinlich auch einfach sehr Brexit-lastig. Das war wahrscheinlich Brexit-Beitrag der dröfzigste.
Ja, also ich bin ja Ende 2019, Anfang 2020 gekommen. Ende Januar damals war sozusagen der Brexit vollzogen. Ich erinnere mich auch noch an die Uhr Big Ben, wo das dann quasi, als der Brexit dann vollzogen wurde, letztendlich dann schlug diese Uhr und dieser Moment wurde dann ja auch vor dem Parlament von den Brexit-Anhängern sehr gefeiert. Das ist mir schon noch sehr im Kopf und natürlich hatte der Brexit in dem Augenblick eine gigantische Bedeutung, hat aber relativ schnell abgenommen, nämlich
hier zumindest
2,5 Monate später, vor allem aber durch die Pandemie.
Was ist denn so dein Takeaway? Es ist ja eine Sache, an der man sich irgendwie, vielleicht übertrage ich jetzt aber auch von mir, so ein bisschen abarbeitet. Also wie kommt man auf die Idee, austreten zu wollen, ohne eine gesicherte Grundlage zu haben, dass dadurch die Dinge wirklich besser werden. Wir haben Populismus-Elemente darin erlebt. Wir haben jetzt einen besonderen Umgang, also im Grunde gar nicht damit umzugehen, also keine Debatte zu führen, sondern erst einmal keep calm, carry on. Wiedereintritt ist wahrscheinlich irgendwann in 15 Jahren mal wieder Thema, möglicherweise, wenn überhaupt. Aber es ist ja alles irgendwie sehr besonders. Ist das für dich nach wie vor verwunderlich oder vertraut?
Es ist mir ein bisschen vertrauter geworden jetzt mit der Zeit, weil wir haben ja in den letzten Jahren auch immer über Broken Britain gesprochen, also was in Großbritannien eigentlich erstaunlicherweise nicht funktioniert und wie ja kaputt der in der Übersetzung Großbritannien auch ist. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck des Brexit, dass das Vereinigte Königreich nicht richtig vorangekommen ist, dass das Land an vielen Stellen erhebliche Probleme hat und dass es eine Projektionsfläche geben musste einfach für die Menschen. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie eine Änderung. Und dann gab es sozusagen so dieses Feindbild EU und die waren dann an allem schuld. Und wenn man sozusagen austritt aus der EU, dann wird am Ende alles besser. Wir erinnern uns alle an diesen Slogan, dass Großbritannien so wahnsinnig viel Geld an die EU gibt. Mhm. Und wenn man das nicht mehr tun müsste, dann könnte man mit einem Schlag den Gesundheitsdienst retten. Man hätte Geld für die Infrastruktur, für die Straßen, für den Ausbau des Bahnnetzes. Den Landwirten würde es besser gehen, weil man könnte ein neues System der Subventionen einführen. Und 5 Jahre später, der NHS ist sogar in noch einem schlimmeren Zustand als damals zum Brexit-Referendum und auch zum EU-Austritt. Die Landwirte, da kannst du noch viel mehr erzählen, kämpfen wahnsinnig darum, weil sie keine Subventionen bekommen, nicht von der EU und auch keine vernünftigen von der britischen Regierung. Und die Infrastruktur ist einfach wahnsinnig marode.
Hm. konntest du dir diese Frage beantworten, warum spielt das Thema keine Rolle mehr? Warum meidet die Politik, aber ja auch im privaten Bereich, viele Menschen dieses Thema?
Während es sich ja in die deutsche Psyche total eingebrannt hat. Also wenn ich sage, ich bin in Großbritannien, ist das Erste, was kommt immer, oh, der Brexit.
Ja. Also was mich von Anfang an sehr erstaunt hat, ist, dass es ja dieses Prinzip hier gibt, the winner takes it all. Also du hast sozusagen eine Auseinandersetzung und dann wird die geführt und dann wird abgestimmt und dann hat einer gewonnen. Und wir haben beim Brexit-Referendum ja auch das Phänomen gehabt, dass es sozusagen knapp über 50% waren dafür, knapp unter 50% waren dagegen. Da hat man so als Deutscher ja natürlich das Gefühl, okay, da muss man jetzt irgendwie wieder zusammenfinden. Und natürlich gibt es auch einen wahnsinnig großen Anteil an Menschen, die gegen den Brexit waren. Die muss man ja mitnehmen. Und hier ist eine komplett andere Attitüde. Hier hat die eine Seite gewonnen und damit muss die andere Seite schweigen. Und wir haben ja im Prinzip, als der Brexit vollzogen worden ist, mit dem Abkommen, das Boris Johnson dann auch geschlossen hat, nichts mehr von Brexit-Gegnern in diesem Land gehört. Mhm. Und ich glaube, das ist einmal dieses, okay, wir haben verloren, jetzt müssen wir uns zurückziehen.
Die stiff upper lip.
Genau. Und du hörst das ja auch, wenn mal eine Debatte war, jetzt in sozialen Medien oder so, dann ging es ja immer, ihr Remainer, jetzt müsst ihr aber auch mal eure Niederlage akzeptieren, wenn da auch nur irgendeiner mal aufgemuckt hat. Und das Zweite ist, glaube ich, dass dieses Land so gelitten hat unter dieser Debatte. Das hat sich ja anders als früher nicht zwischen Parteigrenzen abgespielt, dass du jetzt irgendwie Konservative hattest und auf der anderen Seite Labour-Anhänger, sondern das ging ja im Querschnitt, quer durch die konservative Partei, quer durch die Labour-Partei. Freundschaften wurden auf den Prüfstand gestellt, selbst in Familien wurde darüber diskutiert und hat sicherlich auch das ein oder andere kaputt gemacht. Dann hat diese Debatte wahnsinnig lange gedauert und dieses Land war einfach müde davon und wollte davon nichts mehr hören. Und politisch hätte man ja auch sagen können, jetzt sieht man die Konsequenzen, jetzt reden wir nicht mehr nur im hypothetischen Raum, sondern jetzt sehen wir genau, was der Brexit auch an Schaden anrichtet. Jetzt muss es doch eine politische Kraft geben, die sich das nimmt und sagt, hey, wir müssen damit umgehen. Aber politisch konntest du damit nichts gewinnen. Im Gegenteil, du hättest nur diese parteiinternen Spaltungen und Spaltungen in der Anhängerschaft auch noch mehr wieder befeuert und das hat keiner anfassen wollen.
Jetzt war der Brexit ja nur eines der großen Themen, das du in deiner Zeit hier erlebt hast. Eine Palette an Themen, von denen andere Korrespondenten in ihrer Zeit wahrscheinlich nur hätten träumen können. Also aus journalistischer Perspektive wahnsinnig interessant. Ein kleiner Ausschnitt. Der Aufstieg und Fall von Boris Johnson, Liz Truss, die weniger lange im Amt der Premierministerin war als ein Salatkopf. Der Tod der Queen. Die Krönung von Charles, die Freilassung von Julian Assange, Parlamentswahlen in Großbritannien, bei denen die Tories nach 14 Jahren an der Macht ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren haben und so weiter. Was war denn aus all diesen Momenten der dir am meisten hängen geblieben ist? Vielleicht ist es auch eine doofe Frage, weil es ganz viel mehr Momente sind.
Es sind natürlich viele Momente, aber ich muss sagen, dass der Tod der Queen, der ist schon sehr einprägsam gewesen, weil die Queen eine Person war, die dieses Land irgendwie zusammengehalten hat. Also wann immer es irgendwie ein großes Problem gab, gerade auch in der Pandemie, wo die Menschen nicht wussten, wie sie jetzt damit umgehen sollen. Die Rede der Queen war sozusagen der Mutmacher. Sie war irgendwie der Kitt dieser Gesellschaft. Und du findest ja kaum jemand in Großbritannien, der nicht nur die Queen als ihren Monarchen hatte. Und diese Person ist einfach das Vereinigte Königreich gewesen. Und in dem Augenblick, als sie dann verstorben ist, hat das was mit diesem Land gemacht. Und du hast viele Themen, die betreffen einen Teil der Gesellschaft. Und dieses Thema hat einfach diese gesamte Gesellschaft betroffen. Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, an dem Tag, als es Gerüchte gab. Es ist was mit der Queen und wir müssen uns auf was einstellen. Natürlich wurde das nicht richtig gesagt, aber man kriegt dann ja als Journalistin oder als Journalist auch so einen kleinen Hinweis und ein Gespür. Und da sie damals in Schottland war, habe ich mich aufgemacht zum Flughafen und wollte nach Schottland fliegen.
Ach, du warst sogar auf dem Weg
da hoch. Ich war auf dem Weg und stand dann in der Schlange, wo man sein Gepäck aufgibt und es waren viele Menschen da, die irgendwo hin wollten, offenbar auch irgendwie in den Urlaub oder ich weiß nicht was. Und um mich herum stand eine Gruppe von, ich glaube, es waren 6 Frauen. die ganz viel redeten und lachten und irgendwie sich freuten auf ihren Urlaub. Und dann guckte eine auf das Handy und dann kam die Eilmeldung und dann sagte sie nur, die Queen ist gestorben. Und das merktest du in dieser Halle. Diese Eilmeldung erreichte plötzlich jeden. Und es war eine Stille plötzlich da in dieser lebendigen Halle. Und dieser Moment ist mir sehr im Kopf, weil ich da gemerkt habe, was das bedeutet für die Menschen.
Und du hast dir den Koffer geschnappt und bist zurück ins Studio.
Ich musste zurück ins Studio, weil von jetzt auf gleich die Verbindungen nach Schottland gestrichen worden sind. Kein Flieger ging mehr. Und ich bin nicht nach Schottland gekommen und bin dann zurück ins Studio und dann haben wir die Berichterstattung von hier gemacht.
Bleiben wir beim Thema Reisen. Filmschnipsel 2.
Hier oben in den walisischen Bergen haben sie einen neuen Rekord aufgestellt. In einer der vielen Schieferminen im Norden liegt nun das wohl tiefste Hotel der Welt. Es wird dauern, bis wir es erreichen.
Das ist meine Ausrüstung, um zum Hotel zu kommen. Sieht so aus, als wäre das unser schwierigster Dreh des Jahres.
Da kannst du dich aber dran erinnern.
Absolut, ja. Das war ein ganz toller Dreh. Also es ist eine alte Schiefermine und es ging 400 Meter runter. Ich war noch nie in so einer Schiefermine und es ist faszinierend. Es ist stockduster in dieser Mine. Sie ist riesengroß. Man muss sich das vorstellen wie so eine Wespenwabe, wo du sozusagen von einem kleinen Schacht in den nächsten kommst.
Nichts für Menschen mit Platzangst?
Also es ist nicht... Es kann auch mal eng werden, wenn du sozusagen enge Gänge runterläufst, aber diese Schächte sind dann schon auch eher groß. Aber das geht dann natürlich dann auch mal ein paar Meter, 15 Meter mal runter. Und die haben das auch so zu so einem kleinen Abenteuer gemacht, um in dieses tiefste Hotel zu kommen. Also man musste dann irgendwie sich abseilen und man musste irgendwie durch Wasser warten. Und dann ist dieses alte Schiefer, du läufst da sozusagen ein bisschen wie auf Eiern. Und die ganze Tour hat irgendwie so... Ich glaube, 2 Stunden gedauert, bis wir unten waren. Und auf dem Weg siehst du dann immer nochmal, dann steht da so ein alter Wagen, wo sie früher dann das Schiefer draufgeladen haben, um es dann nach oben zu ziehen. Und das alte Werkzeug, was sie da irgendwie auch vor 80, 100 Jahren noch benutzt haben, um das abzuschlagen. Und ja, das war schon ein großes Abenteuer. Wir hatten zum Teil auch nur ein Kopflicht, weil du kannst das ja auch nicht alles beleuchten. Wollten sie auch nicht.
Der arme Kameramann.
Ja, der hatte auch seinen Spaß, das kann ich sagen. Der hat sich irgendwie einen Tag vorbereitet, mit welchem Equipment er dann da runterfährt. Und auch ein kleiner Abenteurer, der hat das super gedreht und hatte auch seinen Spaß. So viel haben wir nicht geschleppt, zum Glück.
Habt ihr denn gut geschlafen da unten?
Man muss sich das vorstellen, es ist nicht ein klassisches Hotel, sondern ich nenne es mal so, es ist so wie so ein Campingwagen als Holzhütte. Ich weiß gar nicht mehr, wie waren es, 6 oder 8 Kabinen da unten. Hast dann auch so eine Veranda, da wird dann irgendwie auch Essen serviert. Übrigens so eine Kosmonautennahrung, weil die hatten keine Lizenz, um ordentlich zu kochen. Also haben sie da so Kosmonautennahrung nach unten gebracht. Gab dann aber auch so ein Risotto beispielsweise. Und dann kannst du da irgendwie zusammensitzen und was trinken. Alkohol ist da unten verboten, ist zu gefährlich, wenn da mal was passiert. Und ja, dann liegst du da im Stockdunkeln. Und
wahrscheinlich... Hörst richtig ruhig, oder?
Ja. Richtig ruhig und hörst vielleicht mal irgendwie einen Wassertropfen. Ding. Ja, das hatte schon was.
Man kommt ja viel rum als Korrespondent. Was waren noch andere spannende Orte, vielleicht entlegene Orte, die du hier entdecken durftest?
Oh, wir haben mal eine tolle Recherche gemacht zu den Finanzen der Royals, vor allem zu Charles, der ja einige Ländereien besitzt. Und es gibt so eine sehr kuriose Konstruktion, dass wenn du Eigentum erwerben willst, dann kannst du eigentlich den Boden, Grund und Boden nicht richtig erwerben, sondern du schließt einen Pachtvertrag über 100 Jahre ab.
Wir sprachen jüngst drüber in der letzten Folge, glaube ich, ja.
Und Charles profitiert davon und es gab eine gesetzliche Regelung, dass das irgendwie abgeschafft werden soll und besser gemacht werden soll für Leute, die auch was kaufen wollen. Und eine Ausnahme gab es für Charles. Und wir sind damals zu den Scilly Islands gereist. Die liegen 30 Meilen vor der Küste von Cornwall.
Und die sind schön, oder?
Die sind sehr schön. Und wir mussten da mit so einem kleinen Flugzeug hinfliegen, um da rauszukommen. Und dann bist du da irgendwie, fühlt sich an wie so eine kleine karibische Insel. Ist aber nicht ganz so warm, sondern weht ordentlich. Habe einen Riesenfehler damals gemacht. Ich habe diese Sonne unterschätzt und bin mit einem wahnsinnigen Sonnenbrand im Gesicht wiedergekommen. Zwischen den Inseln musst du dich mit so einem kleinen Boot bewegen und dann kam irgendwie der Sturm, keine Fähre ging mehr, das kleine Flugzeug ging nicht mehr.
Und dann musstest du auf der Insel bleiben.
Ich musste nicht bleiben, sondern ich habe endlich mal einen kleinen Traum erfüllt und sie haben dann nämlich alle mit einem Helikopter ausgeflogen, weil der konnte sozusagen dem Sturm trotzen. Und der hat uns dann zurück an Land gebracht. Und das ist schon nochmal was anderes, in so einem Helikopter zu sitzen, als in irgendeinem Flugzeug.
Jetzt gab es auch Themen, die dich immer wieder beschäftigt haben. Du warst hier im Studio der Beauftragte für den Post Office Skandal. Hm. Einer der vielen, muss man sagen. Filmschnipsel 3.
Die britische Post beschuldigt tausende Betreiber ihrer Filialen, sie bestohlen zu haben. Nahezu alle aber beteuern ihre Unschuld.
I'm not a thief.
Ich bin kein Dieb. Sie werden gezwungen, der Post hohe Geldbeträge zu erstatten. Hunderte werden verurteilt, als Straftäter gebrandmarkt.
Was für eine unglaubliche Geschichte.
Was für eine Ungerechtigkeit.
Ja. Was für eine Ungerechtigkeit. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz zusammenfassen. Und mich würde interessieren, nochmal deine Einschätzung. Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass über Jahre Menschen, die redlich gehandelt haben, bezichtigt werden, verurteilt werden.
Der größte Justizskandal.
Ja, ein riesiger Justizskandal.
Ja, also das Post Office ist die staatliche Post. Überall in jedem Ort zu finden. Es gibt 10.000 Filialen quer im Vereinigten Königreich. Und geführt wurden diese Filialen sehr oft von Menschen, die entweder so einen Kiosk hatten oder ein Café. Und dann hatten sie sozusagen auch dann noch so eine Ecke, wo sie für das Post Office gearbeitet haben. Und es gab ein Computersystem, wo sie schlichtweg dann eingegeben haben, okay, da wollte jetzt jemand ein Paket, das hat und das gekostet, Einnahme so und so. Und dieses System hat zu anderen Ergebnissen geführt, als was in der Kasse war. Mhm. Und damals waren die Menschen noch nicht so vernetzt, also über Social Media oder so, dass man mal fragen konnte, sag mal, ich habe hier ein Problem, ist das bei euch auch so? Und dann kommt man ja irgendwie so zusammen. Damals war das anders und diese armen Postmasters saßen sozusagen vor ihrer Kasse und dachten, das kann doch nicht sein, das ist wieder ein riesengroßes
Minus. Jeden Abend aufs Neue.
Ja. Dann haben sie die Hotline angerufen und dann wurde ihnen sozusagen geholfen, mach mal die Einstellung und die Einstellung, dann haben sie es gemacht, dann wurde das Minus plötzlich größer. Und was der Wahnsinn an dieser ganzen Geschichte ist, dass das Post Office nicht gesagt hat, oh guck mal, wir haben hier irgendwie ein Problem, sondern zu den Menschen gesagt hat, das ist euer Fehler, ihr müsst dafür sorgen, dass die Kasse stimmt. Und die Menschen haben ihr Erspartes genommen, die haben quasi auf ihre Gehälter verzichten müssen, zwangsweise, um das in diese Kasse zu tun, damit die Abrechnung am Ende stimmt.
Also im Grunde Leben sind da das zerstört worden.
Da sind Leben
worden,
zerstört worden, da sind Existenzen vernichtet worden, da sind Menschen ins Gefängnis gekommen, weil das Post Office diese Menschen dann auch noch verfolgt hat mit eigenen Ermittlern, sodass sie auch an das Geld kommen. Sie haben die dann quasi angezeigt, die mussten vor Gericht. Bis dann irgendwann es jemand oder eine kleine Gruppe gab, die gesagt hat, das kann doch nicht sein, wir müssen mal rumfragen, gibt es auch andere? Und dann sind am Ende irgendwie 500 zusammengekommen, die alle die gleiche Geschichte zu erzählen hatten. Und die haben dann ihrerseits das Post Office verklagt. Und dann kam so nach und nach raus, was das Problem war, dass es ein Computerfehler war und so weiter und so fort. Und das Erstaunliche an der Geschichte ist, dass es gab einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es gab sozusagen Ermittlungen auch, was jetzt im Bereich der Gerichte war. Und bis heute kann dir keiner die Frage beantworten, die du gerade gestellt hast. Mhm. Warum hat das Post Office so gehandelt? Und dieser Untersuchungsausschuss hat relativ klar herausstellen können, dass die Führung des Post Office frühzeitig informiert war über diese Softwareprobleme. Die Konsequenz aber war, dass sie einfach ihre Filialleiterinnen und Filialleiter weiterverfolgt hat. Es gab dann mal die Frage, wurde denn das Geld dann irgendwie für das Bonussystem der Hierarchen im Post Office verwendet? Ja, das konnte man sich vorstellen, aber am Ende ist das auch nicht eine klare Antwort auf die Frage, warum es dazu gekommen ist. Bis heute nicht zu erklären.
Und dazu kommt der Cladding-Skandal. Hier stehen überall in London große Wohnhäuser, die mit hochbrennbarem Material verkleidet sind. Mhm. Verunreinigte Blutprodukte. Es gibt so einige Skandale hier. Was sagt uns das über die britische Politik?
Also ich habe noch eine Recherche gemacht jüngst. Da ging es darum, dass die Mülldeponien, Zehntausende, die sozusagen auslaufen, weil Großbritannien über Jahre, also es geht jetzt Jahrzehnte zurück, quasi irgendwie so die Philosophie hatten, all das, was wir an Müll haben, werfen wir in ein großes Loch, sozusagen unser Deponieloch. Und dann verkappen wir die und dann hoffen wir das Beste. Und die laufen jetzt aus. Du hast aber auch aktive Mülldeponien, wo giftige Gase rauskommen. Dörfer sind da irgendwie belastet, Menschen werden krank und es passiert nichts. Und das ist irgendwie so eine Beispielgeschichte für ganz vieles in diesem Land. Du hast zwar formal Regeln, du hast formal eine Aufsichtsbehörde, aber du hast trotzdem das Problem. An vielen Stellen, nicht nur bei diesen Mülldeponien. Die Aufsichtsbehörde ist ein zahnloser Tiger, die sind quasi finanziell nicht so ausgestattet, dass sie kontrollieren können. Dann wird immer abgewogen zwischen wirtschaftlichen Interessen und sozusagen den Konsequenzen. Das Pendel fällt gerne mal in Richtung wirtschaftliche Interessen. Und dann kommt noch eine Komponente dazu, und das ist auch eine Lehre aus dieser Zeit, dass sich die britische Politik wahnsinnig um sich selbst dreht. Es geht in diesem Land nur schwer was voran, weil man sich eigentlich immer mit irgendwelchen Parteiinternas befasst, irgendwie mit einer Auseinandersetzung zwischen Parteien, aber viel zu wenig quasi mit Problemen, die im Land sind, die fallen immer hinten unter. Und du siehst das bei diesen Mülldeponien, weil da sozusagen nicht gehandelt wird. Du siehst es aber beim Gesundheitssystem, du siehst es bei der Infrastruktur, du siehst es bei vielen Dingen, was am Ende wieder zu diesem Broken Britain führt, ja.
Jetzt wollen wir aber natürlich nicht auf so einer negativen Note enden. Was nimmst du mit aus diesem Land nach Deutschland? Was wirst du vermissen? Was wirst du versuchen, da drüben irgendwie noch zu integrieren?
Also zuallererst jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Die Briten haben ja ein bisschen eine andere Idee, wie sie mit ihrem Weihnachtsbaum umgehen. Der wird nämlich im Prinzip ab dem ersten Advent gekauft und geschmückt. Und der steht dann die 3-4 Wochen vor Weihnachten schon im Wohnzimmer. Und diese Tradition haben wir mitgemacht. Wir haben die alte sozusagen am Heiligabend zu schmücken und den Baum aufzustellen über den Haufen geworfen. Und ich muss sagen, das hat echt was. Also du hast eine ganz andere weihnachtliche Atmosphäre in dieser Stadt. Ich bin heute Morgen hierher gelaufen, da siehst du schon die Weihnachtsbäume, wenn du irgendwie in die Fenster reinguckst. Und ja, Weihnachten wird irgendwie mehr greifbarer dadurch. Du hast längere Zeit etwas von diesem Baum und irgendwie ist für die Kinder auch die Faszination irgendwie präsent. Also das ist so eine kleine Tradition, die werden wir mitnehmen. Und dann ist es so eine Kleinigkeit, fast schon banal, aber irgendwie hat mich die immer fasziniert. Die Briten sind ja immer sehr höflich und neigen ja dazu, sich permanent zu entschuldigen. Mhm. Also es wird sich ja permanent apologized.
Du fährst sie mit dem Einkaufswagen im Supermarkt über einen Haufen und sie entschuldigen.
Genau.
Die Leute kommen sich auf dem Bürgersteig entgegen und fangen schon an, sich zu entschuldigen, weil sie sich gegenseitig aus dem Weg gehen müssen.
Genau. Und ich denke immer so, in Deutschland, klar, morgens ist man manchmal noch so ein bisschen muffelig und dann läuft dir da einer irgendwie quer auf dem Bürgersteig oder im Supermarkt irgendwie und natürlich dann ist so, nimmt so die schlechte Laune zu. Und wie viel Zauber in dieser Entschuldigung steckt. Du nimmst sofort den ganzen Druck aus einer Situation. Du hast nicht irgendwie, beide stehen quasi mit grimmigem Gesicht gegenüber, sondern beide gehen mit einem Lächeln auseinander. Und das hat was. Und ich merke schon, dass ich mich auch häufiger entschuldige als früher. Und es ist einfach entspannter.
Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich werde dich hier auf jeden Fall vermissen, Sven, beim Überlegen, wie man Themen am besten bildlich umsetzt im Schnitt, wenn wir darüber diskutieren, ob man vielleicht noch ein Bild austauschen muss oder nicht. Danke, dass du immer Zeit hattest für alle doofen Fragen und für Feedback.
Ja, immer wie gerne. Schade, dass du gehst. Wir wünschen dir alles, alles Gute.
Und ich euch auch hier weiter in London, in der tollen Stadt.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Post für uns haben, dann bitte unbedingt an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen.
Sven Lohmann.
Christoph Brössel.
Und Franziska Hoppen. Tschüss.
Tschüss. Bis bald.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.